Weihnachten. Noch nicht ganz, aber bald. Advent, Vorbereitung, sich mit dieser Geschichte auseinandersetzen, die doch schon so bekannt ist, den meisten von uns. Weihnachten, alle Jahre wieder kommt das Christuskind, kommt irgendwann ein Tannenbaum, kommt Gebäck, kommt nette Dekorationen, Last Christmas und was es sonst bei euch noch so sein mag. Alle Jahre wieder kommt etwas, was uns an etwas erinnert. Alle Jahre wieder und hoffentlich doch immer wieder auch überraschend und neu. Was machen wir daraus in unseren Gottesdiensten? Alle Jahre wieder, hey, lasst uns wieder hingucken und lasst uns wieder was Neues entdecken. Ich weiß nicht, wer die Erwartung hat, noch irgendetwas Neues in der Weihnachtsgeschichte zu entdecken. Wir haben ja schon Perspektiven von Esel und Hirten und Hund und Katze und Engeln und Maria und Josef und allen möglichen Leuten eingenommen, haben die Evangelien Matthäus und Lukas und Johannes angeguckt, so über die Jahre. Wenn man dann sowas vorbereitet, ist wieder Weihnachten, ist wieder alle Jahre wieder, wieder das Thema. Und die Texte werden irgendwie nicht mehr, die wir zur Verfügung haben. Und so langsam gehen dann die Ideen aus. Alle Jahre wieder, ja, und doch neu, ganz schön schwierig, auch für mich. Und ja, was machen wir damit? Was hat es damit auf sich und hat das etwas Neues für uns auch in diesem Jahr wieder? Mancher da sagt, Krippe ohne Kreuz, Weihnachten ohne Ostern, das funktioniert nicht. Also Weihnachten für sich kann ich nicht so stehen lassen. Ich habe immer so das Gesamte im Blick. Und so steht auch heute hier, auch wenn wir im Advent sind, dieses Kreuz und erinnert uns an eine ganz andere Geschichte, die Jesus durchmachen musste. Ich mag das. Ich finde, November ist doof, da ist schon kalt und diesig. Und Dezember geht's dann los mit Geschmücken und Licht und Atmosphäre und Duft. Und das ist ein ganz schöner Monat. Ich mag Tannengrün, finde es total schön, heute Morgen dieses Tannenbäumchen hier zu haben. Weihnachtslieder, Gemütlichkeit, Wärme. Ich mache mit und genieße das und ich schwanke so zwischen, sag mal, Verniedlichung und Kitsch und Überforderung. Was ist da eigentlich passiert Weihnachten? Was war da los, als da auf einmal so ein Baby geboren wird? Ja, da hört man eins, sehr gut. Rumkrakeelt hat in so einer Krippe und das soll es für uns irgendwas bedeuten heute. Brauchen wir Weihnachten? Brauchst du Weihnachten? Sagst du vielleicht, ja, doch, finde ich schon ganz schön, das Drumherum, aber so diese Geschichte, ist sie irgendwie heilsnotwendig, ist sie wichtig für meinen Glauben? Fehlt mir was, wenn die in der Bibel fehlen würde? Markus, der Evangelist, konnte darauf verzichten, der hat sie rausgelassen. Würde dir etwas fehlen, wenn wir gar nichts davon wissen würden, wie es mit Jesus eigentlich angefangen hat? Warum musste Jesus geboren werden und was hängt für mich daran, wenn überhaupt etwas daran für mich hängt? Ist denn etwas ganz Großes von Bedeutung für meinen Glauben passiert oder nicht? Wer von euch war am 1.4.2018 bei uns im Gottesdienst hier? Stimmt. Marika war da, das stimmt, genau. Die hat das Design gemacht und moderiert. Und das Thema war, warum musste Jesus sterben? Warum musste Jesus sterben? Es war Ostern und ich habe mal überlegt, meine Tochter hat diese Frage auch gestellt, warum musste Jesus sterben? Und vielleicht finden wir die noch online, müsst ihr mal gucken. Darum geht es heute nicht. Heute geht es darum, warum musste Jesus geboren werden? Musste er geboren werden? Hatte Gott das irgendwie nötig? War das irgendwie Voraussetzung für etwas? Darum kommt also heute endlich, für die darauf gewartet haben, 4 Jahre lang ausgehalten waren, Teil 2. Warum muss Jesus geboren werden? War es wirklich notwendig? Und wenn ja, warum ist es wichtig für meinen Glauben? Wir gehen etwas mehr zurück als diese 4 Jahre, noch so ein paar 100 Jahre, noch ein paar 100 Jahre. Wir sind am Anfang der Christenheit, die ersten Jahrhunderte, große Diskussionen bahnen sich an. die junge Kirche ist am Überlegen, wie ist das gewesen? Was war da los Weihnachten? Wer ist Jesus gewesen? Was ist das für ein Typ? Was beinhaltet das? Und es kommt zu einem Konzil in Nicäa und es wird, sag ich mal, zusammengefasst mit einem Glaubensbekenntnis. Ein Glaubensbekenntnis, das somit auch alle Kirchen teilen können. Glaubensbekenntnis von Nicäa aus dem Jahre 325 nach Christus. Wir glauben an einen Gott, den allmächtigen Vater, den Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren. Gott, der Vater. Jetzt ist schon etwas komplizierter. Und an einen Herrn, Jesus Christus, den Sohn Gottes, der als einzig Geborener aus dem Vater gezeugt ist. Ganz schön kompliziert. Das heißt, aus dem Wesen des Vaters, Gott aus Gott, Licht aus Licht, wirklicher Gott aus wirklichem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, wesenseins mit dem Vater, durch den alles geworden ist, was im Himmel und was auf Erden ist. Der wegen uns Menschen und wegen unseres Heils herabgestiegen und Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist, gelitten hat und am dritten Tage auferstanden ist, aufgestiegen ist zum Himmel, kommen wird, um Lebende und Tote zu richten, dritte Teil und an den Heiligen Geist. Also ein bisschen Vater, vier Sohn und den Heiligen Geist, ja, an den glauben wir auch noch. Das wird dann noch später ein bisschen mehr ausformuliert. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wie viel Platz hier Weihnachten einnimmt und wie viel Platz Karfreitag und Ostern einnimmt. Jesus Christus, Sohn Gottes, Einziggeborener, gezeugt, Verwandtschaftsgrade werden dargestellt, wesenseins mit dem Vater, Fleisch geworden, wegen uns Menschen herabgestiegen, Mensch geworden. All das beschreibt ja, was hinter Weihnachten steckt. Und dann sehen wir diese Krippe und ein Babylicht da drin, süß. Aber hier wird beschrieben, was ist da eigentlich passiert? Was hängt damit eigentlich zusammen? Was bedeutet das eigentlich, dass Gott Mensch geworden ist? Und man merkt, so richtig kriegt man es nicht gegriffen. Und dann für Karfreitag gelitten hat. Am dritten Tage auferstanden. Für Ostern. Also, das ist natürlich auch keine Wertung. Viel heißt ja nicht, dass das eine wichtiger ist als das andere. Aber offenbar hat Weihnachten doch so viel Bewandtnis, dass man dazu irgendwie viel zu sagen hat, diese ersten Zeit. Dann kommen noch ein paar Verse, die habe ich jetzt nicht aufgenommen. Da wird man dann verdammt, wenn man das anders denkt als die Kirche. Ja, und darauf fußen wir. Ich kann da mitgehen bei diesem Bekenntnis. Also ein interessantes Verhältnis von Weihnachten, Karfreitag und Ostersonntag. Jesus ist Gott, ist eine starke Aussage. Das, was wir da in der Krippe gesehen haben, was Menschen erlebt haben, diesen Mensch, den sie als Leiter, als Rabbi, als Lehrer erlebt haben, der was bewegt hat, der leidensfähig war, der Angst hatte, dieser Mensch ist Gott. Der ist nicht Teil der Schöpfung. Der ist nicht gemacht, sondern kommt aus Gott heraus, ohne Anfang und ohne Ende. Es fängt nicht erst mit Weihnachten an, sondern wenn Jesus Gott ist, dann ist er ewig. Das haben wir im Lied gesungen gerade. Du warst das Wort direkt am Anfang. Jesus ist von Anfang an Teil. Er ist Gott und damit ewig. Und dieser Gott wird Mensch. Warum macht er das? Warum macht der, durch den alles geschaffen ist, du hältst die Sterne, das Universum in der Hand, also super Lieder heute, vielen Dank, super Vorlagen, genau bewegt, was mich auch bewegt. Der, der alles in der Hand hält, die Schöpfung gemacht und das Universum im Gleichgewicht, der wird Teil dieser Schöpfung. Der wird Geschöpf. Er liefert sich der eigenen Schöpfung aus. Und so ist es das Baby und ein Baby ist ja total 100% auf andere angewiesen. Ich habe ja ein kleines Kind zu Hause, 6 Monate, und wenn man die liegen lassen würde, der würde einfach sterben. Keine Chance. Der braucht Menschen, die sich um ihn kümmern. Und Gott kommt nicht irgendwie als erwachsener Mensch in diese Welt, sondern als Baby. Und da wird so deutlich, wie er sich so angewiesen macht auf die Menschen, denen er geschenkt wird, den Eltern. Verletzlich, Gott macht sich verletzlich, klein und wird Teil dieser eigenen Schöpfungsordnung. Und gleichzeitig, und das kriege ich nicht in den Kopf, ist Jesus ewiglich und hält alles in der Hand, auch als er Mensch wurde. Gott wird Mensch. Er zieht nicht nur eine menschliche Hülle, eine Verkleidung an und dann wieder raus. Er wird Fleisch Also das ist nicht nur irgendwie Fake, eine Illustration, sondern das wird jemand Mensch geworden. Körperlich, echt, greifbar, den kann man anfassen, jedenfalls zu der Zeit, als er gelebt hat. Und auch angreifbar. Gott ist unangreifbar. Jesus ist angreifbar. Jesus ist Gott. Ah, geht das denn zusammen? Es ist schwierig. Und auch das Lied, was wir zum Schluss gesungen haben, versucht es in Wort zu fassen. Und ich stolperte immer so diese Aussagen. Kleines Kind, Gottes starker Held. Im Staub der Welt glänzt das Licht der Ewigkeit. Der Himmel kommt zu uns herab auf diese Erde. Da berührt sich etwas. Da kommt etwas mir ganz nah. Alles neu. Wendepunkt der Zeit. Hier verändert sich etwas, was alles Vorhergesehene übersteigt. Und zum Schluss, Gott wird Mensch. Das Wunder ist geschehen. Dass Gott Mensch wird, ist so ein krasses Wunder und so komplex, das ist unfassbar. Dass eine Person etwas für einen anderen übernimmt, okay, das kann ich verstehen, das habe ich Karfreitag. Jesus nimmt etwas für mich stellvertretend auf sich. Dass eine Person das Problem der Menschheit löst und den Tod besiegt, ist schon deutlich krasser. Dass Jesus stirbt und aufersteht, dass Gott den Himmel verlässt, dass der Schöpfer, der alles gemacht hat, uns, seinen Geschöpfen, gleich wird. Das ist das größte, unfassbarste und umfassendste Wunder aller Zeiten. So meine These, können wir gerne darüber diskutieren. Später. Ich lese weiter einen Text mal aus der Bibel. Für diejenigen, die sagen, ja, Glaubensbekenntnisse sind schön, was ist denn in der Bibel dazu? Aus dem Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Also von der anderen Seite gesagt. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, aber auch gar nichts, was ohne ihn, ohne Jesus entstanden ist. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Also Spiel mit Wort, Logos steht da im Griechischen, ein großer Begriff, der viel Bedeutung hat, auch in der Zeit. Und Johannes verpackt es so ein bisschen, baut eine Spannung auf und am Ende löst das auf, hey, das ist Jesus. Und dieser Jesus, der vor allem da war, durch den alles geschaffen ist, der lebt jetzt unter uns. Also Weihnachten ist passiert, eine Tatsache. Jesus ist Gott und Jesus ist Mensch. Er verlässt den Himmel und das finde ich so krass, dass er sich so ausliefert. Er liefert sich der eigenen Schöpfung auf Gedeih und Verderben aus. Und am Ende stirbt er am Kreuz, weil das Seine, in das er kam, ihn nicht annimmt. Und Jesus geht diesen Weg bis ans Kreuz, lässt das Ausgeliefertsein zu und gibt sein Leben in die Hände derer, die ihn verurteilen. Jesus ist Gott. Durch ihn ist alles entstanden, durch ihn hat alles Bestand. Er hält dieses Universum zusammen und zeitgleich wird der Mensch ein hilfloses Baby, das zu 100% auf seine Eltern angewiesen ist. Kein Weg ist so kompromisslos. Kein Weg stellt so eindeutig klar, dass Gott sich auf meine Ebene stellt, auf meine Ebene herabbegibt, die Herrlichkeit verlässt, die Vollkommenheit, die Unverletzbarkeit und sich verletzlich macht und mir in meinem Leben begegnet. Gott wird als Mensch in meine Welt hineingeboren. Und diese Menschwerdung war zeitlich nicht limitiert. So auf 35 Jahre, okay, Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, okay, wer macht's? Ja, Jesus, ich mache es. Für 35 Jahre mache ich das mit, einmal Mensch sein und dann wieder auch vorbei. Jesus ist ja leiblich auferstanden. Sein Menschsein ist nicht im Grab stecken geblieben. Damit war das nicht wieder los, sondern Jesus ist immer noch Mensch. Körperlich auferstanden, uns zum Vorbild, so wie wir körperlich auferstehen werden. Jesus wurde Mensch, Jesus bleibt Mensch. In Ewigkeit hat Jesus eine menschliche und eine göttliche Natur. Deshalb hat Weihnachten für alles, was danach kommt, in Jesus Lebensweg, auf Jesus Lebensweg, so eine unglaubliche Bedeutung. So ein bisschen theologische Gedanken, Auseinandersetzungen. Und ich finde, man kommt immer schnell an welche Probleme und fragt sich, ja, wie geht das und das? Und das kann doch gar nicht sein. Und irgendwie habe ich da Aussagen in der Bibel, mit denen muss ich irgendwie klarkommen. Und manchmal kann ich sie nur stehen lassen und aushalten. Aber was hat das Ganze jetzt mit mir zu tun? So dieses große Nachdenken über Jesus. Was bringt es dir, außer dass es mich zum Staunen bringt? Was macht es mit unserem Alltag, unserem Heute? Noch etwas Kirchengeschichte, dann habt ihr es gleich geschafft, damit es konkreter wird. 125 Jahre später, 451 nach Christus, das nächste Konzil in Chalcedon wirft auch wieder ein Bekenntnis auf und ich lese euch einen Teil daraus vor. Derselbe, Jesus ist gemeint, ist vollkommen in der Gottheit und derselbe vollkommen in der Menschheit. Derselbe wirklich Gott und wirklich Mensch aus einer vernünftigen Seele und einem Körper. Er ist dem Vater wesensgleich nach der Gottheit und derselbe uns wesensgleich nach der Menschheit. In jeder Hinsicht, Klammer auf, denken, fühlen, reden, erfahren, lernen, uns gleich, ausgenommen die Sünde. Jesus gleich Gott, Jesus gleich Mensch, unvermischt, ist kein Mischwesen, halb Gott, halb Mensch, aber auch ungetrennt, irgendwie nicht zwei schizophrene Personen, sondern Jesus ist eine Einheit. Warum konnte Jesus nicht einfach als Gott auf diese Welt kommen? Musste das sein, dass er Mensch wurde? Warum musste er mir bis auf die Sünde gleich werden, so weit absteigen? Oder andersrum aufgezogen, warum musste Gott herhalten? Hätte uns nicht auch ein sündloser Mensch erlösen können? Musste gerade Gott das auf sich nehmen, damit wir wieder zusammenkommen? Darum geht er die ganze Zeit. Es geht die ganze Zeit darum, wie kann Gott und Mensch zusammenkommen? Wie kann das, was Gott sich gedacht hat, ich schaffe Menschen, weil mir Beziehung wichtig ist, weil ich Liebe ausdrücken möchte und weil ich auch Liebe erfahren möchte von Menschen. Und die Beziehung war gestört, dadurch, dass Menschen gesagt haben, wir gehen unseren eigenen Weg. Und dann haben wir das Problem, Gott ist hier, Mensch ist da, wie geht das wieder zusammen? Und wir haben viele Versuche, das hinzukriegen und es klappt einfach nicht. Problem Nummer eins zum Thema, hätte uns nicht auch ein sündloser Mensch erlösen können, der nicht Gott ist? Problem eins, es findet sich keiner, gibt keinen nach Adam und Eva, einschließlich denen, der ohne Sünde ist. Wir sind alle in den gleichen Mist verstrickt, mit der Sünde verstrickt. Wir brauchen einen Neustart. Alle Versuche sind gescheitert, kann man das Alte Testament lesen. Und man sieht, Gott schafft etwas, Gott richtet einen Bund auf, Gott macht einen Vertrag mit den Menschen. Hey, so kann es gelingen mit uns. Und die Menschen kriegen es nicht hin. Also wenn das eine Aussage des Alten Testamentes ist, dann ist es, wir schaffen es nicht. Menschen schaffen es nicht, Gott zu genügen und irgendwie ihm gerecht zu werden. Und dann das Coole, Gott wird uns gerecht. Gott muss sich selbst ins Spiel bringen, um uns aus der Misere zu befreien. Den Menschen einfach zu begnadigen, sagen, ach, passt schon, lass mal fünf gerade sein, das passt nicht zu Gottes Gerechtigkeit. Wenn ich etwas tue, und meistens ist es ja, dass ich andere Menschen verletze, dann steht das zwischen mir und Gott und kann ich einfach sagen, du mach doch nichts. Ist, komm, lass gut sein. Nee, das ist da. Und Gottes Gerechtigkeit findet es, dass es einfach darüber hinwegsehen kann. Problem Nummer zwei. Wenn es jetzt doch einen vollkommenen, gerechten Menschen gegeben hätte, ich glaube, es gab keinen, dann würde sein Leben doch wohl kaum mehr ausreichen als für einen ungerechten Menschen. Also einer war gerecht, einer ist ungerecht, der Ungerechte nimmt die Schuld, der Gerechte nimmt die Schuld des Ungerechten auf sich, dann hat der Glück, kommt der vorweg. Einer für den anderen, Auge um Auge, Zahn um Zahn, der hat verbockt, der andere tritt für ihn ein. Eins für eins. Aber jetzt ist es irgendwas anderes. Jetzt ist es nicht nur ein Mensch, der irgendwie da ganz gut gelebt hat, sündlos ist, sondern jetzt betritt derjenige die Weltbühne, durch den alles geschaffen ist, aus dem alles Leben kommt und mit dem und durch den alles begann. Nicht nur eins zu eins, sondern einer für alle. Alles kommt, Leben kommt aus Jesus und so kann er auch für uns alle einen Neustart ermöglichen. Jesus wird zu einem Prototyp Mensch, einem neuen Prototyp. Er ist die Person, die Gott wesensgleich ist, haben wir gerade in diesem Bekenntnis gelesen. Und damit ist Jesus vollkommen gerecht und heilig. Er genügt dem Anspruch, den Gott an unser Leben hat. Er ist aber auch die Person, die bis auf die Sünde uns wesensgleich ist, mir wesensgleich ist. Welche Auswirkungen hat diese Tatsache auf Jesus und unser Leben? Dass er gleich Mensch und gleich Gott ist, zwei Naturen in einer Person. Zunächst, Auswirkung der göttlichen Natur von Jesus auf seine menschliche. Er ist würdig, angebetet zu werden. Manchmal diskutiert man das, darf Jesus anbeten oder nicht? Wie steht das in der Bibel? Meist geht es um Gott, den Vater. Im Heiligen Geist wird es noch schwieriger. Jesus ist würdig, angebetet zu werden, weil er Gott ist. Und diese göttliche Natur wirkt sich auf seine menschliche aus, denn wir können in der Bibel nachlesen, dass Menschen sich vor Jesus hinwerfen und ihn anbeten. Diese Haltung drückt das aus. Und Jesus sagt nicht, hey, ich bin ein Mensch, nur Gott anbeten. Nein, sagt er nicht. Er sagt, er nimmt das an. Er lässt das geschehen. Auch die Sterndeuter kommen und beten diesen neuen König, dieses Kind an. Jesus ist würdig, angebetet zu werden, obwohl es eigentlich nur Gott zusteht, eben weil er Gott ist. Eine weitere Auswirkung, weil Gott nicht zum Bösen versucht werden kann und Jesus in seiner menschlichen und göttlichen Natur eine einheitliche Person bildet, ist er unfähig zu sündigen. Da denkst du vielleicht, wie ist das denn mit Versuchung? Dann war das ja gar nicht echt und gar nicht stressig für ihn. Ist ein schwieriges Thema. Ich stelle mir das so vor, Jesus nimmt diese Versuchung in voller Konsequenz wahr, weil er Mensch ist, aber er ist fähig, ihn standzuhalten, weil er Gott ist. Und ich glaube, es funktioniert nur so. Also man kann ja aufpassen, irgendwie das Richtige zu tun und sich irgendwie anstrengen und dann kommt, keine Ahnung, der nervige Arbeitskollegen und alles ist vorbei, was man sich vorgenommen hat, alle Gedanken sind da und man kriegt es, selbst wenn man es bewusst irgendwie sich vornimmt, nicht hin, weil immer wieder so kleine Gedanken da sind. Ich glaube, Jesus musste unfähig sein, um sündlos zu bleiben, sonst hätte es ihn irgendwann doch erwischt. Jetzt das andere, wie beeinflusst denn die menschliche Natur von Jesus seine göttliche? Was ist da so für einen Einfluss zu spüren? Jesus' menschliche Natur verlieh ihm die Fähigkeit, und vielleicht ist es keine besonders tolle Fähigkeit, körperlichen Schmerz, Leid und Tod zu erfahren. Der Mensch kann sterben, Gott ist unsterblich und ewig. Als Gott Mensch wurde, wurde er fähig, körperlichen Schmerz und Tod zu erfahren. Das ist etwas Neues und das resultiert aus diesem Ich komme zu euch, ich komme zu dir, ich mache mich klein, ich betrete deine Welt, ich betrete diese gefallene Schöpfung, die so kaputt ist und halte das mit dir gemeinsam aus. Jesus hat eine Fähigkeit, die Nase putzen. Entschuldigung. Auch diese, danke, Technik super. Ich habe auch diese Fähigkeit, krank zu werden, krank zu sein. Und das Beste ist, also ich glaube ja, und vielleicht widerspricht er mir auch, dass Jesus auch mal krank geworden ist. Ich glaube, als der gezahnt hat, hat er geschrien nachts und Maria und Josef hatten irgendwie die Nerven blank. Ich glaube, wenn er hingefallen ist auf sein Knie, war das Knie offen und hat geblutet. Ich glaube, der kannte Schmerzen, der kannte Magen-Darm-Grippe. Der hat so einiges mitgemacht. Und Jesus, Gott weiß das, weil Gott alles weiß, wie das ist. Aber Jesus hat es erfahren. Und das ist irgendwie für mich nochmal anders. Zu wissen, da ist jemand, der weiß nicht nur, wie es mir geht, sondern der weiß, wie sich das anfühlt, weil er das selbst durchgemacht hat. Der weiß, wie es sich anfühlt, zu fliehen aus seinem eigenen Land, weil der König ihn umbringen will, und in einem fremden Land zu leben. der weiß, wie es ist, angegriffen und verurteilt zu werden, weil er auf Gottes Seite steht. Der weiß, wie es ist, gefangen, weggeführt zu werden und verspottet zu werden. Der weiß, wie es ist, geschlagen und gequält zu werden. Das ist Gott, der in diese Erfahrung sich diesem da hineinkommt und das, was wir irgendwie zu tragen haben, mit uns gemeinsam trägt. Jesus gewinnt eine Fähigkeit, vollkommener Mittler zwischen Gott und Mensch zu sein und stellvertretend für uns zu sterben. Das hätte kein Mensch tun können und auch Gott nicht tun können. Aber weil dieses Mensch und Gott ist, kann er diesen Riss treten und Beziehungen möglich machen. Wenigstens gleich mit mir, Martin, konnte er stellvertretend für mich sterben. Tier ist zu wenig, Gott zu viel. Ein Mensch konnte für mich stellvertretend meinen Mist ans Kreuz tragen. Wesensgleich mit Gott reicht sein Opfer, und das ist das Schöne nicht nur für mich, sondern auch für dich aus. Durch Jesus ist alles geschaffen, ihm entspringt allen Lebens und sein Opfer ist unglaublich groß und ausreichend für alle, die das annehmen. Was macht das mit mir? Wird schon ein bisschen persönlicher, aber ist ja immer noch auch irgendwo abstrakt. Ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen, die sagte, hey, ich erinnere mich an eine Andacht aus einem Buch, die ich mal gelesen habe. Das passt da irgendwie zu und ich möchte sie euch gerne vorlesen. Aus dem Buch Segen für den Augenblick, Andachten für den Tag des Jahres von Max Lucado. 30. April. Gott weiß, wie es dir geht. Denn weil er selbst gelitten hat und denselben Versuchungen des Satans ausgesetzt war wie wir, Menschen, kann er uns in allen Versuchungen helfen. Hebräer 2, Vers 18. Und jetzt die Andacht. So viel Text. Jesus war so wütend, dass er die Händler aus dem Tempel trieb. So traurig, dass er in aller Öffentlichkeit weinte. So gut gelaunt, dass er als Säufer bezeichnet wurde. So anziehend, dass kleine Kinder ihn liebten. So müde, dass er in einem wild auf dem Wasser tanzenden Boot einschlief. So arm, dass er auf dem harten Boden schlief und sich zur Untermalung einer Predigt eine Münze leihen musste. So radikal, dass er aus der Stadt vertrieben wurde. So verantwortungsvoll, dass er noch im Sterben für seine Mutter Vorkehrungen traf. So oft von Versuchungen bedrängt, dass er Satan schon am Geruch erkannte und so ängstlich, dass er Blut schwitzte. Aber warum? Warum sollte das Wundervollste, das der Himmel zu bieten hatte, die schlimmsten Seiten der Welt am eigenen Leib erfahren, damit du weißt, dass er dir in allen Versuchungen helfen kann? Was auch immer vor dir steht, er weiß, wie es dir geht. Das hat jetzt was mit meinem Alltag, meinem Leben zu tun. Also diese große Frage, was ist da passiert? Bekenntnisse, Theologen, die sich streiten und Thesen aufstellen, die schwer irgendwie auszuhalten sind. Okay, aber hey, da ist jemand, der durchgemacht hat, was du durchmachst. Und der auch ein Mensch ist und der deswegen mit dir mitfühlt und dich versteht und weiß, wo du zu kämpfen hast, wo du merkst, oh, die Versuchung ist wieder da und ich schaff's nicht. Der weiß, wenn du irgendwie zerbrichst an all dem Leid, was dir begegnet in deinem Leben, das ist so ein großer Trost für mich. Und deswegen hat Weihnachten für mich eine unglaublich hohe Bedeutung, weil ich darin erfahre, dass Gott mein Leben betritt. Nicht von da oben, sondern als ein Gegenüber. Für mich war es eine schwere Woche. Irgendwie bin ich von einer Erkältung in die nächste gerutscht. Also vor 2 Wochen war ich krank und dann wurde es wieder besser und jetzt bin ich wieder ein bisschen krank und angeschlagen und auch ein bisschen gereizt. Das ist dann auch für die anderen Menschen in meinem Leben doof, wenn die es dann ein bisschen abkriegen, dass man nicht so fit ist. Dann gab es diese Woche einen zwischenmenschlichen Konflikt, der mich voll eingenommen hatte, mich beschäftigt hatte, wo ich irgendwie am Denken war und irgendwie hat mich belastet. Dann habe ich diese Woche Einblick in das Leid eines anderen Menschen bekommen, was mich sehr erschüttert hat. Und schlussendlich bei dieser Predigt irgendwie am Vorbereiten habe ich gefragt, was hat das denn jetzt mit unserem Leben zu tun, dass Gott Mensch wurde? Und dann wurde mir in meinem Herzen bewusst, was sich mein Kopf die ganze Zeit bewegt hatte. Jesus weiß aus Erfahrung, wie es mir geht. Er weiß, wie es sich anfühlt, niedergeschlagen zu sein. Sehr eindrücklich, ne? Krank zu sein, erschüttert. Und ich glaube, der kannte das auch, dass er mal die Nase voll hatte und gereizt war. Er hat alle Konsequenzen in Kauf genommen, um Mensch zu werden und mir nahe zu kommen. Er hat gefühlt, was ich fühle. Und selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab und das Wissen, meine Ergänzung, dass du selbst durch dieses Tal der Todesschatten gegangen bist, geben mir Trost. Ich möchte beten. Danke, Jesus, dass du das getan hast, dass du den Himmel verlassen hast, dass es dir nicht zu schade war, dass die Angst nicht zu groß war, sondern dass die Liebe größer war und dass du in unser Leben hineingetreten bist. Nicht irgendwie aus dieser Allmacht heraus, sondern aus diesem Kleinsein heraus und dass du uns auf Augenhöhe begegnest. Und Jesus, das ist so ein großer Trost für jeden, der heute hier ist und der auf sein Leben blickt und sieht, dass es nicht einfach ist, oder der in diese Welt blickt und sieht, dass es nicht einfach ist, zu wissen, du liebst diese Welt und du hast dich selbst dieser Welt ausgesetzt, um dem ein Ende zu setzen. Und so siehst du heute Morgen jeden Menschen. Ich habe heute ein bisschen gezeigt, wie es mir geht. Jesus, du weißt bei jedem Einzelnen, was los ist, was in dem Herzen los ist. Und es ist so gut zu wissen, dass du nicht nur darum weißt, sondern dass wir wissen dürfen, du hast es auch durchgemacht. Du hast es auf dich genommen, weil du uns so sehr liebst. Und dafür danken wir dir, Jesus. Amen. Wir haben vor der Predigt das Lied Königskind gesungen. Und wir haben Johannes angeguckt, wie er in seinem Evangelium beschreibt, was da mit dem Wort und was Fleisch wird los ist. Und wir haben Theologen angeguckt, die in ihren Bekenntnissen versucht haben, das irgendwie greifbar zu machen. Und wir haben dieses Lied Königskind, was auch so darum ringt und Worte ringt, um deutlich zu machen, was da wohl passiert sein mag. Wir beschreiben, was wir wahrnehmen und kommen dabei an die Grenzen der Logik und müssen irgendwie damit klarkommen, das auszuhalten. Jesus ist da und Jesus ist dir nah. Amen.